Herzlich willkommen zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema LDL-Cholesterin senken, darf es etwas mehr sein? Unsere Gäste zu dieser Podcast-Episode sind Professor Oliver Weingärtner und Professor Winfried Merz, worüber wir uns sehr freuen. Sie werden Fragen zur LDL-Cholesterinsenkung im Kontext der 2019er ESC-Leitlinie diskutieren. Was spricht dafür und was dagegen? Bleiben Sie gespannt. Ich möchte unsere Gäste kurz vorstellen. Professor Merz ist Facharzt für Labormedizin und Universitätsprofessor an der Universität in Graz und er arbeitet als Wissenschaftler ebenfalls an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Des Weiteren ist er der Direktor der Synlab-Akademie. Professor Weingärtner ist Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum Jena. Er ist spezialisiert auf interventionelle Kardiologie, Angiologie und spezielle internistische Intensivmedizin. Er ist in mehreren kardiologischen Fachgesellschaften aktiv und er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Fettstoffwechselstörungen und Lipidologie, DGFL. Mein Name ist Regine Haftendorn, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen, lieber Herr Professor Weingärtner und lieber Herr Professor Merz.
Liebe Frau Haftendorn, lieber Oliver, guten Abend und an die Frau Haftendorn sehr herzlichen Dank für die Einladung, hier heute sein zu dürfen. Wir hatten ja vor einiger Zeit bereits zum anderen Thema einen sehr schönen Podcast und das hat mich dazu veranlasst, der heutigen Einladung zu folgen. Lieber Oliver, du weißt, ich beschäftige mich intensiv auch mit Cholesterin und Epidemiologie, Cholesterin und Therapie. Und so manchmal muss ich mir doch überlegen, sollte man mal ein Stück zurücktreten und alles das, was wir weitgehend unreflektiert und ungefragt übernehmen, ob das alles so stimmt. Ich meine, es gibt ja auch viele Kritiker draußen der Cholesterin-Hypothese, die das eine oder andere, was in internationalen Leitlinien so propagiert wird, doch in Frage stellen. Und auch ich denke, man muss das eine oder andere mal kritisch überdenken. Oliver, ich wollte mal anfangen mit einer Überlegung aus der Pathobiochemie, aus der Pathophysiologie. Beide haben wir ja Medizin studiert und beide haben wir Cholesterin in der Biochemie als einen integralen Bestandteil von Zellmembranen kennengelernt. Wir wissen, dass Cholesterin als Ausgangssubstanz für die Synthese von Steroidhormonen, Sexualsteroiden, Cortisol dient. Wir wissen, dass man es braucht für die Verdauung, indem es Gallensäuren als Vorläufer der Gallensäuresynthese dient. Das ist ja ein lebenswichtiges Molekül, ohne das wir gar nicht auskommen. Und warum sollen wir das einfach wegschaffen? Wir haben in Deutschland ein mittleres LDL-Cholesterin von 140. Und jetzt kommen dann Menschen daher, die sagen, wir müssten das LDL-Cholesterin unter 55 absenken. Cholesterin spielt eine ganz entscheidende Rolle im Gehirnstoffwechsel. Werden die Leute dumm, wenn sie ihr LDL-Cholesterin senken? Also Fragen über Fragen, die meiner Meinung nach gar nicht geklärt sind. Und jetzt wollen wir also Cholesterin eradizieren, im Extremfall mit Gene-Editing von PCSK9. Ich glaube, das kommt mir alles ein bisschen vorschnell und voreilig vor. Wie stehst du dazu?
Also, ich habe mir folgende Überlegung immer gemacht. Wenn jetzt heute hier in Jena ein Kind zur Welt kommt, dann hat er so die größte Wachstumsphase in seinem Leben. Und da wird der Cholesterinspiegel zwischen 20 und 40 Milligramm pro Deziliter liegen, wenn heute so ein Kind hier in Jena zur Welt kommt. Und damit kommt das Kind völlig klar. Und das heißt, das scheint völlig zu reichen. Also nicht, ich rede nicht von 55, ich rede von 20 oder 25 Milligramm pro Deziliter, die völlig ausreichen, um den Menschen in seiner größten Wachstumsphase ausreichend mit Cholesterin zu versorgen. Ein Punkt. Und den anderen Punkt, den ich machen will, da berufe ich mich auf die zwei ganz großen Lipidologen, Goldstein und Brown. Die haben ja Rezeptorstudien gemacht und haben da auch Berechnungen angestellt, wie viel Cholesterin die Zelle eigentlich braucht. Und die Zelle an sich produziert da das Cholesterin, was sie braucht, selbst. Und da kamen sie auf auch ungefähr diese 20 Milligramm pro Deziliter an Cholesterin. Und was eben so im Blut rumschwirrt, ja, du hast ja gerade den Durchschnittswert gebracht in Thüringen oder in Deutschland von ungefähr 130, 140 Milligramm pro Deziliter. Das ist einfach viel zu viel. Ja, das brauchen wir alles nicht. Das braucht die Hormonbiosynthese nicht so viel Cholesterin. Und auch die Zellmembran nicht. Das sind einfach Transportcholesterine auf der Autobahn, die sich dann ablagern in Gefäßen. Davon lebe ich ganz gut als Kardiologe. Das ist meine Grundlage, denn die kardiovaskulären Erkrankungen und die Atherosklerose wird dadurch gut genährt. Aber wir brauchen das nicht. Ich bin wirklich der Überzeugung, und da gehe ich sogar, das ist auch über unser Thema wahrscheinlich hinaus oder über unser Ziel von den 55 hinaus, dass wir wahrscheinlich in 20 Jahren ein LDL-Ziel von 25 Milligramm pro Deziliter haben werden, weil das der LDL-Cholesterinspiegel ist, den man ein Kind hat, wenn es zur Welt kommt. Ein Satz noch dazu übrigens: der Godfather der amerikanischen Kardiologen Eugene Braunwald war neulich im Ärzteblatt im Interview und er wurde gefragt, wie sein LDL-Cholesterinspiegel sei. Und auch er sagte 25 Milligramm pro Deziliter. Der Mann ist heute 96 Jahre alt, er hat keinen Herzinfarkt, er hat keinen Schlaganfall. N gleich 1, aber es scheint zu funktionieren.
Oliver, wenn dem so ist, warum haben wir dann LDL-Cholesterin in der Höhe, in dieser Konzentration? Hatten wir denn in der Evolution? Ich meine, das LDL-Cholesterin ist ja oder LDL sind ja von der Evolution vorgesehen, wenn das alles so schlimm ist, warum haben wir dann überhaupt LDL im Blut? Wenn jede Zelle ihr Cholesterin selbst machen kann, irgendwie ist das nicht ganz verständlich. Und die ganze Geschichte mit der kognitiven Beeinträchtigung bei niedrigem Cholesterin und du kennst die Diskussion um hämorrhagische Schlaganfälle bei niedrigem LDL-Cholesterin. Also so ganz rund ist das ja nicht. Vielleicht, dass du doch noch mal das aus deiner Sicht darstellst. Wozu brauchen wir LDL-Cholesterin? Ich meine, dieser ganze Apparat, Synthese von VLDL. Dann marschieren die VLDL da raus, laden ihre Triglyceride ab, dann machen die, dann werden IDL da raus, dann gibt es LDL und dann schwimmen die mit einer Halbwertszeit von sechs Tagen rund im Blut rum. Das muss doch irgendeinen Sinn haben.
Die Evolution hat mit Sicherheit nicht vorgehabt, dass wir im Schnitt inzwischen in Deutschland über 80 Jahre alt werden. Also die Evolution hat früher, hat unser Leben da war nach der vierten Lebensdekade wahrscheinlich meistens schon Schluss. Und da hat Cholesterin gar keine Bedeutung gehabt, ein hoher LDL-Cholesterinspiegel. Das heißt, für unsere Fortpflanzung, ja, haben hohe LDL-Cholesterinspiegel überhaupt keinen Nachteil gehabt. Das heißt, also vor 100.000 Jahren war Cholesterin kein Thema für unsere Vorfahren. Erst jetzt, wo wir älter werden, wo wir eben die siebte, achte, neunte Lebensdekade tatsächlich erreichen, da spielt Cholesterin plötzlich auch eine entscheidende Rolle. Ich glaube, das muss man auch immer in die Überlegungen mit einbeziehen.
Ja, wir werden so alt, obwohl wir so ein hohes LDL-Cholesterin haben. Also kann es doch nicht so schädlich sein.
Einige werden alt, obwohl sie hohes LDL-Cholesterin haben. Aber hohes LDL-Cholesterin in der Menge kostet Lebensjahre. Deshalb kommt ja die Hypothese auch, dass wir diese Cholesterin-Lebensjahre reduzieren sollen. Da gibt es ja diese wunderbare Arbeit von Eugene Braunwald, der schön gezeigt hat, dass wir, wenn wir Cholesterin eben bei hohen Cholesterinspiegeln frühzeitig reduzieren, dass wir dadurch unsere Lebenserwartungen und die kardiovaskulären Ereignisse deutlich reduzieren können. Deshalb sollten wir auch frühzeitig screenen. Deshalb müssen wir diese Patienten mit hohem Risiko, mit hohem LDL früh identifizieren, dass die eben früh auf Therapie kommen. LDL-Cholesterin per se ist atherogen. Auch im Tiermodell sehen wir das wunderbar. APE-Knockout-Mäuse, die wir mit Cholesterin füttern, die kriegen extrem schnell Plaques. Wenn wir die APE-Knockout-Mäuse nicht mit Cholesterin füttern, dann dauert es viel länger. Zellkulturen sehen wir die toxischen Wirkungen von Cholesterin. Es gibt mannigfaltige Publikationen, dass Cholesterin per se schädlich ist. Also 25 Milligramm pro Deziliter bleibt meine Hypothese, sollten wir als Ziel wahrscheinlich anstreben.
So, mit dieser APOE-Knockout-Maus muss ich sagen, die hast du natürlich in deinen ganzen Studien im Labor immer gern benutzt. Aber es gibt keinen APOE-Knockout-Mensch. Es gibt vier oder fünf Menschen auf der Welt, die kein APOE haben. Einen davon kenne ich. Das ist weit davon entfernt, repräsentativ zu sein. Und dann brauchst du im Tierexperiment supraphysiologische Cholesterinkonzentration 10, 20 Mal höher als das, was du beim Menschen beobachtest. Also so direkte Korrespondenz zwischen Tierexperimenten und der menschlichen Situation sehe ich nicht. Und dann lass uns mal.
Haben die Erkrankung der familiären Hyperlipoproteinämie, der FH. Und da sehen wir doch ganz deutlich, dass hohe Cholesterinspiegel extrem schädlich sind für die Patienten. Also gerade die Homozygote der FH, da sehen wir schon in der ersten Lebensdekade Patienten mit einer schweren Atherosklerose. Und das ist etwas, was wir sonst eigentlich nicht sehen. Das sehen wir nicht beim Diabetiker, das sehen wir nicht beim Raucher, das sehen wir nicht beim Patienten mit Bluthochdruck. Wenn jetzt wir hier in der interventionellen Kardiologie Patienten haben, die schon mit 20 oder mit 30 Jahren schwere koronare Dreigefäßerkrankungen haben, dann sind es immer Patienten mit einer Fettstoffwechselstörung. Dann sind es immer Patienten mit hohem LDL-Cholesterin oder hohem LB-Klein-A. Mit 20, mit 30 Jahren hat man keine schwere KAKA beim Diabetes, die hat man nicht beim Bluthochdruck. Die hat man nur bei hohen Cholesterinspiegeln. Das ist so mein klinischer Aspekt, den ich sehe in meiner täglichen Praxis.
Überlegenswert. Auf der anderen Seite bestätigt das ja, was ich gesagt habe. Man braucht supraphysiologische Konzentration, um irgendwas auszurichten. Und wir unterhalten uns hier ja in der Epidemiologie über Unterschiede und über marginale Unterschiede. 140 versus 115 Empfehlung der ESC für die Gesamtpopulation ohne hohes Risiko, der 100 bei moderat erhöhtem Risiko, 70 bei hohem Risiko und 55 bei sehr hohem Risiko. Das sind doch minutiöse Unterschiede, verglichen jetzt mal mit dieser hereditären Hypercholesterinämie, bei familiärer Hypercholesterinämie, Homozygot oder Heterozygot. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, ein bisschen zu viel. Es ist übers Ziel hinausgeschossen. Ich will konzidieren, Oliver, dass du einen Patienten mit Homozygot der familiärer Hypercholesterinämie tatsächlich behandelst, auch mit LDL-Apherese. Das ist keine Frage. Aber ist ja letztlich nicht die Situation, um die es eigentlich für das Gros der Bevölkerung geht. Und dann lass uns auch einfach mal in die Epidemiologie gehen. Ich habe oft Schwierigkeiten gehabt mit einer sehr schönen und in ihrer Substanz von den Daten her überhaupt nicht fragwürdigen Arbeit aus der Copenhagen City Heart Study. Und zwar gibt es da eine Arbeit, die geht aus dem Jahr 2020 im British Medical Journal. Durchaus die Walhalla der klinischen Medizin, wo drin steht, dass es eine U-Kurve gibt, wenn man die Konzentration des LDL-Cholesterins gegen die Gesamtmortalität aufträgt. Also bei niedrigen Cholesterin ist die, oder LDL-Cholesterin ist die Gesamtmortalität gegenüber einem LDL-Cholesterin von 140 Milligramm pro Deziliter 1,5-fach erhöht. Und diese 1,5-fache Erhöhung der Gesamtmortalität erreicht man erst wieder, wenn das LDL-Cholesterin über 350 etwa ansteigt, also so dreifach ist. Also Schade, du hast ein LDL-Cholesterin von, sagen wir, 70, hast du 1,5-fach höheres Risiko als bei 140. Und dann brauchst du ein LDL-Cholesterin von 300, 350, um wieder auf diese 1,5 zu kommen. Das ist die U-Kurve. Das sind Extremwerte. Und wenn du in den Bereich der LDL-Cholesterin-Konzentrationen gehst, in dieser Arbeit, sagen wir zwischen 100 und 200, da ist so gut wie überhaupt kein Zusammenhang. Also was machen wir denn aus solchen schwachen Assoziationen? Und du erinnerst dich vielleicht an die frühen Daten aus der MR-FIT-Studie, Multiple Risk Factor Intervention Trial, wo man gesehen hat, die mit dem ganz niedrigen LDL-Cholesterin, die haben erhöhte Mortalität. Und der Eberhard Windler, der hat mal Folgendes gemacht, einer der Nestoren der deutschen Lipidologie, hat sich angeschaut, LDL-Cholesterin bei Klinikaufnahme und Inhospitalmortalität. Da sieht, je niedriger das LDL-Cholesterin ist, umso höher ist die Mortalität. Also irgendwas haben wir da noch nicht verstanden.
Da kommt ja auch noch dazu, dass Frailty eine Rolle spielt bei den Patienten. Da kommt natürlich dazu, dass Tumor eventuell auch hier eine Rolle spielt oder Tumorerkrankungen und Kachexie. Wir sehen ganz niedriges LDL natürlich auch bei unseren Höchstrisikopatienten auf unserer Intensivstation. Die haben alle ein niedriges LDL-Cholesterin, stehen aber kurz vorm Tod, ja, weil sie eben verbrauchende Erkrankungen haben. Das heißt, da muss man aufpassen, wo die Assoziation herkommt und was niedriges LDL-Cholesterin eigentlich heißt. Wenn wir aber uns die randomisierten prospektiven Studien angucken, die homogene Population haben, dann sehen wir eine klare Assoziation, wie bei den Cholesterol Treatment Trialists. Je niedriger das LDL, je weniger kardiovaskuläre Ereignisse. Ich finde es toll, was die Timmy-Gruppe gemacht hat. Auch wieder Eugene Brownwald, der große Kopf in der Timmy-Gruppe, mit der PROOVIT-Studie. Erst hat er gezeigt, zum Beispiel, ne, dass eben Atorva 80 oder Atorva 40 besser ist als Pravastatin, also mäßig wirksames Statin ist schlechter als ein hochwirksames Statin bei einer homogenen Population im akuten Koronarsyndrom. Und dann haben sie das gezeigt beim LDL-Spiegel, der auf 70 war. Und dann haben sie nach der PROOVIT-Studie die IMPROOVIT-Studie nachgelegt mit einer ganz anderen Medikamentengruppe, hier mit dem Ezetimibe, und haben das LDL von 70 auf 55 gebracht in der IMPROOVIT-Studie. Und haben damit wieder gezeigt, dass man, wenn man noch tiefer geht, dass man eben noch mehr kardiovaskuläre Ereignisse reduzieren kann und dass es sich lohnt, das LDL noch tiefer zu bringen. Das heißt, wir haben in den homogenen Populationen, von denen müssen wir ausgehen, in randomisierter, prospektiver Art und Weise, wie die Studie gemacht wurde. Und das ist ja die wissenschaftliche Studie, die wir machen wollen, mit zwei Populationen, die wir vergleichen können. Dann können wir eine Aussage treffen. Und ich glaube, das zeigen uns diese prospektiven Studien. Und da kommt auch die Evidenz her für die Zielwerte von 55 Milligramm pro Deziliter. Die IMPROVIT-Studie hat es hier gezeigt. Wir sehen bei den großen Studien, die Nissen gemacht hat mit der intravaskulären Bildgebung, genau das Gleiche. Wir sehen, dass ab dem LDL von 70 und aufwärts, da gibt es immer noch Plaque-Wachstum. Aber wir sehen in der intravaskulären Bildgebung beim LDL von 55 und geringer, habe ich bei allen Patienten eine Plaque-Regression. Da reden wir nicht über viel, da reden wir über 1-2%. Also es ist nicht so, dass die Plaques evaporisiert werden, aber die Plaques werden kleiner und die Plaques ändern ihre Konsistenz, haben dickere Plaquekappen, werden delipidiert. Das PCSK9-Inhibitoren, wenn die zusätzlich gegeben werden zu Statin und zu Ezetimibe, dass man dadurch eine deutliche Cholesterinsenkung erreicht, die Plaques delipidiert, die Plaquekappen dicker machen, die Lipidkonsistenz im Plaque verringern und die das Plaquevolumen verkleinern. Und das ist einfach weniger anfällig für eine Plaquerupture und damit wird Herzinfarkt und Schlaganfall vermeidet. Also auch die Idee, wie das bildlich funktioniert, wenn ich Cholesterin senke, eben das Delipidieren von bestehenden Plaques, funktioniert ja, gezeigt in diesen Studien. Deshalb glaube ich an die Hypothese, the lower the better. Und deswegen bin ich der Meinung, dass 55 in der aktuellen wissenschaftlichen Beweislage der Zielwert ist, der zu Recht in der Leitlinie steht.
Das sind artifizielle Situationen, eine Studie wie Improvit oder wie Profit, die schließt, ich würde mal sagen, ein Drittel nur der Patienten, wie wir sie in der klinischen Situation sehen, eigentlich. Es gibt sehr schöne Arbeiten darüber, wie Studienkollektive mit der tatsächlich Zielpopulation übereinstimmen. Und diese Übereinstimmung ist nicht mehr als ein Drittel. Also Studien schließen nur ein Drittel der Gesamtpopulation in dieser Altersklasse oder in dieser klinischen Situation aus. Insofern, ja, diese Daten sind da. Aber der Benefit, gerade in Improvit-Stufe von 70 jetzt in der Simvastatin-Gruppe, herabgesetzt auf 55, der Benefit in der Improvit-Studie, der hat ganz, ganz lange auf sich warten lassen. Die Studie wurde mehrfach verlängert, weil die Ereignisraten nicht zustande kamen. Und wenn man sich das dann mal anschaut, was am Ende rausgekommen ist, eine Number Needed to Treat von 70, 80 bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom. Also ich glaube, da geht es auch besser mit anderen Maßnahmen. Ein Unterschied von 55 und 70. Dann haben wir die ganze Laborunsicherheit noch. Ich sage mal, aus der labormedizinischen Perspektive kannst du 55 und 70 gar nicht vernünftig unterscheiden, wenn du nicht beim gleichen Patienten mindestens fünfmal misst, weil die Streuung so hoch ist. Also ich glaube, das gibt so viele Fragen noch, dass es schon sehr mutig ist. So ein Einzelergebnis, das ist ja die Rechtfertigung für diesen Zielwert 55, die Improvit-Studie, so ein Einzelergebnis in eine Leitlinie. Und dann kommt ja noch was ganz anderes dazu. Aber Olli, du willst sicherlich dazu noch mal was sagen.
Genau. Ich finde, die Improvit-Studie war eine ganz mutige Studie von der TIMI-Gruppe. Denn die war ja eine Fortsetzung der Provit-Studie, wenn man so will. Und natürlich war klar, dass wenn das LDL niedriger ist als Einstieg, und es war ein LDL von 90 Baseline bei Improvit, also so Patienten sieht man ganz selten, deswegen hat das lange gedauert, um Patienten weltweit zu rekrutieren. Dann habe ich schon ein relativ niedriges Risiko bei so Patienten, die im akuten Koronarsyndrom. Und wenn diese Patienten dann mit diesem niederen LDL immer noch den Vorteil zeigen, den wir sehen, der spricht noch viel mehr für die Hypothese. Wenn wir die Improvit-Studie gemacht hätten, beim Ausgangs-LDL über die 4S-Studie von 190 Milligramm pro Deziliter, wäre natürlich der Effekt auch viel größer gewesen, und damit die Number Needed to Treat auch viel kleiner. Das heißt, das Argument gegen die Improvit-Studie, weil es eine hohe Number Needed to Treat hat, das lasse ich nicht gelten, ist auch nicht richtig. Es liegt einfach nur an den niederen LDL-Cholesterin, was bei Baseline bei der Studie einfach als Einschlusskriterium gegolten hat. Wenn wir noch weitergehen, wenn wir jetzt die Studien angucken, wie Fourier-Olet zum Beispiel, da geht LDL dann mit PCSK9-Inhibitoren runter auf 29 Milligramm pro Deziliter. Und da haben wir Zahlen und Daten jetzt schon, die gehen dann über 8 Jahre, werden die nachverfolgt und zeigen uns, dass die Therapie dann auch bei 29 Milligramm pro Deziliter nebenwirkungsarm ist, im Vergleich zu Placebo vergleichbar und gut verträglich. Und dann sind wir auch wieder da, wo ich anfangs bei unserer Diskussion auch schon wieder angekommen bin, ich fast bei den 25 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, wir haben mit den gegenwärtigen Medikamenten eigentlich sogar die Option, das schon zu erreichen.
Mit einem riesigen Aufwand, mit riesigen Kosten, das muss man natürlich auch sagen. Und sehe auch nicht so sehr jetzt die Evidenz dafür, dass man Zielwerte titriert. Du hast eine Reihe von Studien genannt, wo Placebo-Gruppe und Währunggruppe unterschiedliche LDL-Werte hatten. Mal eine Studie mit 55 versus 70, mal eine Studie mit einem Bereich von LDL-Cholesterin, sagen wir, zwischen 60 und 30. Und das sind aber alles keine Titrationsstudien. Ich meine, letztendlich sagt die Leitlinien, ich muss erst ein Statin geben, wenn das nicht reicht, muss ich Ezetimibe dazugeben, wenn das nicht reicht, sich weiter senken. Da kann man, wenn das Ziel noch weit weg ist, gleich ein PCSK9-Hemmer nehmen. Wenn das Ziel ein bisschen näher da ist, dann kann man Bempedoinsäure nehmen. Also es wird ein Riesenarmentarium aufgeboten, um das letzte Quäntchen LDL-Cholesterin dann noch rauszuquetschen. Aber für diese Strategie gibt es eigentlich überhaupt keine Studie. Man könnte natürlich auch sagen, Oliver, ich hatte einen Moment noch, wir könnten natürlich auch sagen, wir replizieren die 4S-Studie, 80 Milligramm Es war 40 Milligramm Simvastatin, das ist Placebo, und vergessen LDL-Cholesterin kontrollieren, vergessen Dosis adjustieren. Das würde dann tatsächlich Studienergebnisse in die Behandlungswirklichkeit übersetzen. Aber das, was wir in den Leitlinien mit Stufenschemata und so weiter propagieren, das ist doch überhaupt nicht durch Studien belegt.
Nicht ganz richtig. Also die Kollegen in Frankreich zum Beispiel, Amarenko und seine Truppe, haben das bei Schlaganfall ja gemacht. Die hatten ja genau die gleiche Idee mit der Tree-to-Target-Studie, die sie im New England Journal veröffentlicht haben. Da ging es darum, dass sie die Neurologen beim ischämischen Schlaganfall den Zielwert von 70 als Titration untersucht haben, zu eben nicht auf Ziel titrieren. Die Studie wurde dann, weil es Geld ausging, vorzeitig abgebrochen. Aber der Clou war ja, obwohl die Studie, weil das Geld ausging, vorzeitig abgebrochen wurde, war sie immer noch signifikant, denn die Patienten auf 70 zu titrieren nach dem ischämischen Schlaganfall war immer noch besser, als eben bei den 100 oder bei den 90 zu belassen in der Placebo-Gruppe und bei der Nicht-Titration. Also die neurologischen Patienten, die neurologischen Kollegen haben die Studie gemacht für ihre Patienten und es stimmt tatsächlich, in der Kardiologie fehlt die Studie. Eine echte Ziel-Titrationsstudie, das bemängel ich auch. Das wäre wünschenswert, dass wir Patienten zum Beispiel im akuten Coronarsyndrom auf Ziel 55 titrieren und das gegen eine Nicht-Zielwert-Gruppe vergleichen. Die Studie fehlt, die muss man machen, da gebe ich dir recht.
Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass wir eine solche Studie brauchen, zumal die Amarenko-Studie ja PCSK9-Hemmer meines Wissens nicht inkludiert hat in die Titrationsstrategie. Also ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Evidenz, um, sagen wir auch, so hochselektiv und hochwirksame Therapien wie den PCSK9-Hemmer in das übliche Armamentarium für die LDL-Senkung zu integrieren. Lass mich noch einmal auf einen Aspekt eingehen, der mich auch immer irritiert hat. Das Thema der Älteren. Wenn du in die Epidemiologie gehst, ich habe vorhin gesagt, es gibt eine U-Kurve und den Zusammenhang Mortalität gegen LDL-Cholesterin aufmalt. Wenn man die Epidemiologie geht, dann ist bei Älteren überhaupt kein Zusammenhang mehr zwischen LDL-Cholesterin und Ereignissen zu sehen. Je älter der Mensch wird, umso weniger Korrelation, Ereignisse, LDL-Cholesterin zeigt sich. Es gibt sogar inverse Korrelation. Warum soll man jetzt nun Älteren ab 70 noch irgendeine LDL-Senkung angedeihen lassen?
Das ist ein ganz heterogenes auch Patientenkollektiv, gerade bei den älteren Patienten. Da kommen wir wieder Richtung Frailty, da kommen wir wieder richtig in die Argumentation. Beim einen oder anderen liegt vielleicht ein Tumor vor, dass eben mehr Cholesterin verbraucht wird. Aber wenn wir auch bei den älteren Patienten die randomisierten Studien angucken, und ich berufe mich jetzt auf die randomisierten Studien, dann sehen wir auch bei den älteren Patienten, dass gerade die besonders profitieren von einer LDL-senkenden Therapie. Ich erinnere dich, auch wieder die Improve-It-Studie ist ja ausgewertet worden. Nach Alter zum Beispiel besonders profitiert haben die Patienten über 75. Da war die Number Needed to Treat nämlich 11 im Vergleich zu denen unter 75. Ja. Das heißt, gerade die alten Patienten haben von der Hinzunahme von dem Ezetimibe besonders profitiert, gerade die über 75-Jährigen. Da gibt es eine Studie in der Primärprävention bei den über 75-Jährigen mit dem Ezetimibe. Das war die Evitopia-Studie, die auch gezeigt hat, dass wenn man die mit einer Monotherapie Ezetimibe behandelt, dass die mit dem LDL, wenn man von 160 kommt auf 130, auch eine Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen hatten, sogar hier in der Primärprävention. Das heißt, es gibt wunderbare Daten, gerade bei älteren Patienten, dass ich gerade bei den älteren Patienten kardiovaskuläre Ereignisse signifikant reduzieren kann, weil das Alter das Risiko eines Patienten mit am meisten beeinflusst und deshalb da die Lipidsenkung mit am effektivsten ist. Also, gegenteilig würde ich argumentieren, je älter, desto wichtiger ist die Lipidsenkung. Und nochmal, das sind die randomisierten prospektiven Studien mit Placebo-Gruppe im Vergleich, je älter die Patienten sind, je mehr profitieren sie.
Also das ist ja jetzt sehr mutig. Zumal Ja, auch bei den Älteren sogar die Leitlinie, ESC-Leitlinie, bei den Älteren etwas zurückhaltender ist. Da fordert man ein sehr hohes Risiko. Es gibt ja diese Abstufung 7,5, 10, 15%. Ein sehr hohes Risiko, wenn überhaupt noch eine lipidsenkende Therapie angewendet werden soll. Aber lassen wir das mal beiseite. Du bist da sehr mutig. Aber du hast einen ganz anderen wichtigen Punkt angesprochen, wenn es darum geht, solche Studienergebnisse zu interpretieren. Und die Improvit-Studie ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Gehst du in die Improvit-Studie? Ja, die Älteren profitieren mehr als die Jüngeren. Absolut und relativ. Ist der Nutzen bei den Älteren größer als bei den Jungen? Bei den Diabetikern ist es genauso. Die Diabetiker in der Improvit-Studie profitieren mehr als die Nicht-Diabetiker. Ja, man könnte sogar zu der Schlussfolgerung kommen, dass der ganze Effekt, den die intensive Statin-Ezetimibe-Therapie in Improvit gehabt hat, nur auf die Gruppe der Diabetiker zurückzuführen ist. Müssen wir nicht bei der Stratifizierung, bei der Therapieindikation viel mehr auf das Gesamtrisiko achten als auf das LDL-Cholesterin?
Das Gesamtrisiko ist natürlich ganz entscheidend. Deswegen hat ja auch die Leitlinie, die ESC-Score-2-Leitlinie, die sich auf dem Score-System beruft, die berücksichtigt eben genau dieses individuelle Risiko für diese Zielwerte. Und da gehen eben alle diese Risikofaktoren ein, die akkumulieren und errechnen dann eben den Zielwert, den man dann daraus generiert. Alter ist einer und natürlich die Risikofaktoren, die da eine Rolle spielen.
Nun ist ja Improvit Sekundärprävention. Und in der Sekundärprävention ist die therapeutische Effizienz höher als in der Primärprävention. Ich würde gerne einfach mit dir nochmal das große Fragezeichen setzen: Primärprävention mit lipidsenkender Therapie. Weil in Deutschland ein LDL-Cholesterin, sagen wir, auch von etwa 140, so wie die Dänen. Und die Leitlinie, die ESC-Leitlinie, fordert in Abwesenheit jedweder anderer Risikofaktoren ein LDL-Cholesterin von 115. Das würde bedeuten, dass wir zwei Drittel unserer Bevölkerung rund zumindest mal mit dem Statin behandeln. Das kann doch nicht wahr sein. Also verstehe die Skepsis der deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, wenn sie sagt, das ist eine nicht zu rechtfertigende Medikalisierung der Bevölkerung, die außerdem völlig außer Acht lässt, ein prospektiv erhöhtes Diabetesrisiko unter der Statintherapie, den ganzen Themenkomplex Statinintoleranz oder statininduzierte Muskelbeschwerden, wird da nicht mit einer solchen Leitlinie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet?
Überhaupt nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen eben, deswegen glaube ich, dass was für die Phroni-Studie ganz wichtig ist, dass man diese Hochrisikopatienten frühzeitig identifiziert. Und du weißt ja, das war ja ein Teil des gesunden Herzgesetzes, dass man zur Einschulung Kinder praktisch als Risikokinder identifiziert, wenn das LDL-Cholesterin über der 95% Perzentile ist. Das sind eben dann Kinder mit einer FH, die als Hochrisikopatienten frühzeitig identifiziert werden und frühzeitig auf Therapie gehen. Jetzt haben wir da natürlich wieder das Argument, wir haben FH-Patienten, die ein besonders hohes Risiko haben. Und du sprichst da jetzt mehr so auf die Allgemeinbevölkerung an, beim LDL von 140, aber auch da haben wir gute Daten der Primärprävention, in der WASCOP-Studie, oder auch in der Studie von Paul Ritger mit dem Rosuvastatin, die gezeigt hat, dass wir eben LDL von 130 im Schnitt auch primär präventiv mit Rosuvastatin behandeln können und damit signifikant kardiovaskuläre Ereignisse reduzieren. Also die Datenlage in der Primärprävention ist gut. Auch für das Etesimib habe ich die Evitopia-Studie angesprochen, 160 LDL runter auf 130 reduziert kardiovaskuläre Ereignisse in der Primärprävention als Monotherapie mit dem Cholesterinresorptionshemmer. Datenlage ist da, aber ist nicht ganz so gut wie bei der Sekundärprävention. Da braucht man noch mehr Studien und natürlich wird interessant sein, ab welchem LDL soll man denn dann wirklich anfangen zu therapieren. Das sind offene Fragen, da gebe ich dir recht.
Na gut, dass du das jetzt wenigstens mal eingeräumt hast, ich glaube, es ist, glaube ich, ganz vernünftig. Denn gefühlt, ich meine, ich sehe mich immer auch einem Patienten gegenüber sitzen, der daherkommt, 35, an sich ganz gut beieinander, sportlich aktiv, ein LDL-Cholesterin von 160. Und er misst ja eigentlich theoretisch auf 115. Gebe ich dem nun Statin oder gebe ich das nicht? Das ist eigentlich das Hauptproblem, was man so in der täglichen Praxis hat. Und da finde ich, könnte man ein bisschen großzügiger sein. Bei jemandem ohne ein weiteres Risiko würde ich sagen, wäre eine Interventionsschwelle so irgendwo bei 140, 150, wäre vernünftig. Nicht gleich bei 115 den Leuten mit dem Statin oder gar mehr hinterherrennen. Denn deren absolutes Risiko ist ja noch gering. Ich glaube, hier würde ein bisschen mehr Großzügigkeit, ein bisschen mehr Maß halten, ganz gut tun. Anders ist es natürlich, wenn du einen Diabetiker hast beispielsweise oder einen Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, im Alter von 55. Da explodiert das Risiko und dann kannst du natürlich auch schon ein LDL-Cholesterin von 130 oder weniger ins Visier nehmen, aufgrund des hohen globalen Risikos. Würdest du dem so eher zustimmen als für die Praxis? Jetzt mal ganz weg von der Leitlinie. Null globales Risiko oder wenig globales Risiko und isoliert erhöhtes LDL-Cholesterin. Ich meine, da muss man nicht unbedingt mit dem Statin ran.
Ja, das kommt eben dran. Die Frage ist, ab welchem LDL-Cholesterinspiegel. Ich glaube, man darf ein LDL so ab 160 einfach nicht bagatellisieren. Das ist einfach schon relativ viel Cholesterin, was im Blut zirkuliert, unabhängig jetzt vom kardiovaskulären Risiko. Da kann man über Therapie meines Erachtens schon nachdenken, auch beim geringen kardiovaskulären Risiko. Die Leitlinie sagt das ja im Übrigen auch deshalb so. Und ich glaube, das, was wir ganz häufig sehen, also was ich im klinischen Alltag ganz häufig sehe, Patienten kommen, haben LDL von 170 Milligramm pro Deziliter und das heißt, der Doktor sagt, alles wäre in Ordnung, das Cholesterin wäre gut. Vielleicht können wir uns darauf einigen, ein LDL von 170 ist nie gut. Das ist immer zu viel. Auch beim geringen kardiovaskulären Risiko ist ein LDL von 150, 160, 170 eigentlich zu viel. Das brauchen wir nicht. Und das sollte über Therapie nachgedacht werden. Da fehlt uns in der Primärprävention, fehlen uns oft noch die Evidenzen, das stimmt. Da müssen wir mehr Studien nachlegen, aber bagatellisieren, darf man das sicherlich nicht.
Ich sage ja immer im Zweifel für den Angeklagten. Und wir haben noch viel Zweifel, lieber Oliver, aber ich wollte auf der sicheren Seite sein. Ich wollte dich immer fragen, wie hoch ist denn dein LDL-Cholesterin?
Oh, das ist eine spannende Frage. War nämlich tatsächlich so, das ist tatsächlich so, dass mein LDL-Cholesterinspiegel mal bei 4,9 Millimol, also knapp 190 Milligramm pro Deziliter war. Und dann habe ich ja beim Ulrich Laufs damals diese Forschungsgruppe angefangen und dann haben wir uns viel mit den Themen beschäftigt, dann haben wir viel Vorträge angehört und irgendwann kam ich auf die Idee, dass mir 190 Milligramm pro Deziliter für mich einfach zu viel Cholesterin ist. Und dann habe ich mich behandelt mit dem Statin erst und später auch mit Statin und Ezetimibe. Und ich kann dir sagen, im Vertrauen unter
Wir
uns,
sind unter
ich
uns
bin
heute,
erst vor
ja.
wenigen Wochen durch einen Photonen-Count-CT gefahren, weil es mich jetzt interessiert hat. Ich bin auch schon über 50. Und ich wollte mal gucken, wie viel Plaques habe ich eigentlich. Und weißt du, was rauskam? Ich habe ein Koronaralter unter 34 Jahren. Ja, und ich habe einen Kalkskor von null. Und ich glaube, das habe ich meiner frühen Statintherapie zu verdanken. Denn mein LDL ist eben nicht mehr 4,9, sondern ist jetzt momentan ungefähr so bei so um die 90 habe ich es momentan.
Also, Oliver, ich gratuliere dir.
Das halte ich die Mehrprävention für
Ich
vernünftig, wenn ich ehrlich
gratuliere
bin.
dir dazu. Ich habe trotz allen Zweifels mein LDL-Cholesterin mit Rosuvastatin und Ezetimibe auf 25 eingestellt.
Wie Brownwald,
Ich
Gratulation.
fahre damit gut. Ich lasse mich regelmäßig an den Halsschlagadern schallen und trotz meines engagierten und stressigen Lebenswandels ist da bisher nichts aufgetaucht. Also wir sind, glaube ich, in guter Gesellschaft mit Eugene Braunwald, mit allen, die auf ihr LDL-Cholesterin achten. Wir waren ja sehr kontrovers, aber ich glaube, wir können uns auf ein paar Dinge einigen. Je höher das kardiovaskuläre Risiko, umso größer ist der Effekt, der Nutzen einer LDL-Senkung. Die Leitlinien, die wir zurzeit haben, machen eine plausible Abstraktion dessen, was wir aus Studien kennen. Es gibt keine Studien, die auf Titration, so wie es in den Leitlinien gefordert ist, direkt gegenüber Fire and Forget oder konstante Dosierung von Lipidsenkern getestet haben. Aber das, was die Leitlinien gemacht haben oder das, was die Leitlinien tun, ist biologisch plausibel. Und das hat mich eigentlich davon überzeugt, die Therapie selbst zu nehmen. Vielleicht sagst du auch noch mal ein bisschen, ich schlüpfe jetzt mal aus meiner Rolle als der Advocatus Diaboli heraus. Vielleicht sagst du auch noch mal ein Schlusswort zu unserem wunderbaren Podcast. Wir haben die Zeit schon wieder überzogen. Also, Oliver, du hast das letzte Wort, so wie es sich gehört, denn du bist der Vorsitzende der Lipid.
Ja, ich finde, wir haben doch eher ganz guten Konsens gefunden. Und es freut mich ja auch, dass wir, wenn wir über uns selbst sprechen, plötzlich merken, dass wir das alles auch machen und selber umsetzen bei uns selbst, was wir da in unseren Vorträgen immer auch dann propagieren. Ja, also ich bin jetzt nicht ganz so aggressiv wie du bei mir gewesen. LDL von 25, das habe ich jetzt nicht.
Aber ich bin ja schon älter, ne?
Mir reicht ein LDL von 90 Milligramm pro Deziliter, aber vielleicht mache ich da auch einen Fehler. Ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht sollte ich wirklich aggressiver sein, auch in der Primärprävention. Aber das, was wir auch sehen, und ich glaube, das ist das, was wir jetzt in Zukunft immer mehr auch diskutieren bei diesen Dingen, ist, dass diese neuen bildgebenden Methoden, die wir da haben, gerade sowas wie das Photon-Count-CT, uns auch echt hilft, vielleicht auch in der Therapieentscheidung oder auch im Verlauf von Erkrankungen in der Beobachtung, Verlaufsbeobachtung. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich für mich zumindest weiß, ich bin einmal da durch. Ich habe einen Cal-Score von 0. Das beruhigt mich jetzt. Und ich kann jedem empfehlen, ab 50 einmal durchzufahren, um so eine Idee zu bekommen, ob man eine Therapie intensivieren muss oder ob man eine Therapie etwas laxer angehen kann. Die Bildgebung, glaube ich, hilft uns da viel und wird uns da viele Entscheidungen abnehmen. Aber ganz generell glaube ich schon, dass wir ein LDL von 25 als Therapieziel in 20 Jahren bei den Hochrisikopatienten haben werden. Und es freut mich, dass du das jetzt schon hast, Winfried.
Das ist doch mal ein toller Schlusssatz. Und mit Ihrem Fazit sagen wir natürlich Dankeschön an Sie beide, lieber Professor Weingärtner, lieber Professor Merz, für Ihr spannendes, für Ihr sehr aufschlussreiches Gespräch, für die vielen kritischen Fragen, für Ihren kleinen Schlagabtausch und vor allem, dass Sie, lieber Professor Merz, dabei zum Teil etwas in die Rolle des Advocatus Diaboli geschlüpft sind. Und an Sie gerichtet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass Sie neben dem tollen Infotainment auch wieder viele hilfreiche Informationen mitnehmen können. Zur Phroni-Studie, die in dieser Podcast-Episode angesprochen wurde, können wir Sie gerne auf die Folge 29 verweisen. Dort können Sie direkt noch einmal hereinhören. Und noch ein Hinweis, diesem Thema geschuldet werden in dieser Episode natürlich generische Produktnamen genannt. Jedoch ist die Nennung von Produktnamen hier keine Werbung, sondern bezieht sich ausschließlich auf die Produktfamilie. Und last but not least, gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air.